Hey, willkommen bei Mord vor Ort. Wir erzählen die echte Geschichte rund um den Serienmörder Rudolf Pleil. Dazu reisen wir an die Orte des Geschehens und bringen die Atmosphäre zu dir nach Hause. Dies ist Folge 5. Wenn du die vorherigen Folgen noch nicht gehört hast, starte am besten bei Folge 1. Alle Triggerwarnungen findest du in den Shownotes. Und jetzt geht es los mit der Folge.
Auf den Spuren eines Mörders. Quer durch die Wälder im Harz. Direkt vor deiner Haustür.
Mord vor Ort.
Der Schwur mit Karl Hoffmann wird auf eine harte Probe gestellt, denn wir erinnern uns, Pleil hat die Brunnenmorde gestanden, um als Todmacher eingestellt zu werden. Und das ist nur der Anfang seiner Geständnisse. Mit der Entdeckung der zwei Leichen beginnen die polizeilichen Verhöre von Pleil und die umfangreichsten Ermittlungen der Nachkriegszeit. Pleil beschreibt der Polizei gegenüber die Morde an Emmy Leppin und Gertrud Glöde. Und er erzählt noch viel mehr. Von Orten, an denen er gemordet oder Leute ausgeraubt haben will. So sagt er: Hol die Weiber und Männer alle zusammen, denen man irgendwo zwischen Harz und Hamburg Klamotten abgenommen hat oder tot machen wollte oder halbtot gemacht hat. Es kommen folgende Ortschaften in Frage: Helmstedt, Mariaborn, Schöningen, Hamburg, Osterwiek, Fienenburg, Abbenrode, Stapelburg, Eckartal, Ilsenburg, Wernigerode, Bad Harzburg, Hohe Geis, Zorge, Benickenstein, Walkenried, Elrich, Ihlefeld, Nordhausen, Sülzheim, Halle, Leipzig, gesamtes Oberharzgebirge, Hamburg, Wiedela, Bad Sachsa, Dresden und übrigens Sachsen, auch Magdeburg.
Parallel zu Pleils Geständnissen lösen die Presseberichte in allen drei Westzonen eine gewaltige Reaktion aus. Die Mordkommission zum Fall Pleil wird zur Anlaufstelle für ungeklärte Fälle aus dem gesamten Bundesgebiet. Briefe aus ganz Deutschland erreichen die Ermittler in Braunschweig. Immer wieder fragen verzweifelte Menschen an, ob Pleil möglicherweise als Mörder ihrer Frauen, Schwestern und Töchter in Frage komme. Und es kommen nicht nur Anfragen von Privatpersonen, sondern auch von Mordkommissionen aus allen Westzonen. Zum Beispiel aus Hof in Bayern, wo ähnlich wie in Fienburg in einem Brunnenschacht zwischen den Bahnhofsgleisen eine Frauenleiche gefunden wird. Pleil gesteht am laufenden Band. Aber nicht alles, was er erzählt, stimmt. So will er 1945 in den Trümmern von Dresden zwei Frauen ermordet und deren Leichen missbraucht haben. Erst als ihm vorgehalten wird, dass Nachforschungen bei der Dresdner Polizei ergeben haben, dass zur fraglichen Zeit am angegebenen Ort keine Frauenleichen gefunden worden seien, widerruft er seine Geständnisse und sagt: Ich habe nur deswegen die Unwahrheit gesagt, weil ich möglichst viele Tote nachweisen wollte, um einmal als Todmacher angestellt zu werden.
Doch in vielen anderen Fällen sind seine Geständnisse so präzise, dass seine Täterschaft anzunehmen ist. Bei einem Ortstermin in Walkenried, wo der Mord an einer unbekannten Frau rekonstruiert werden soll, haben Staatsanwalt und Mordkommission so lange Zweifel an der Richtigkeit seiner Darstellung, bis Pleil einen Vorschlag macht. Man solle mehrere Hämmer auf einen Tisch legen und ihm die Augen verbinden. Er werde die Tatwaffe trotzdem erkennen. Es wird getan, was er vorschlägt. Und aus 7 verschiedenen Hämmern findet Pleil nach wenigen Minuten den richtigen heraus. Weil der erstens vorn ein bisschen gewackelt habe und weil zweitens die sexuelle Erregung wieder aufgeflammt sei, die er während der Tat empfunden habe.
Aber Pleils Bereitschaft zur Erinnerung ist nicht ohne Gegenleistung zu haben. Wie schon bei den Geständnissen der Brunnenmorde macht er seine Aussagen von größeren Essensrationen abhängig. Er entwickelt dafür sogar ein eigenes System. In seinen schriftlichen Geständnissen lässt er Ortsbezeichnungen bewusst als Lücken zwischen Anführungszeichen stehen. Erst wenn die Gefängnisleitung ihm Nachschlag genehmigt, füllt er die Lücken. Mehrfach richten die Ermittler die Bitte an die Gefängnisleitung, man möge dem Strafgefangenen Pleil bei den Mahlzeiten Nachschlag geben, damit sie mit den Ermittlungen vorankommen.
Eine zentrale Frage, die die Ermittler noch beschäftigt: Kann Pleil allein gehandelt haben? Bei der Aussicht auf eine gute Versorgungslage dauert es nicht lange, bis Pleil einen Namen nennt. Er redet von Konrad Schüssler und von Karl Hoffmann. Aber Pleyel betont immer wieder, dass er den Hauptanteil an den Morden geleistet habe. Schüssler wird bei seiner Rückkehr aus der Fremdenlegion in Hamburg festgenommen. Hoffmann wird in Magdeburg verhaftet und an die westdeutsche Justiz ausgeliefert. Gegenüber der Polizei leugnet er alles. Aber gegenüber seinem Zellengenossen betont er wiederholt, er habe nie behauptet, unschuldig zu sein, sondern nur, dass man ihm nichts nachweisen könne. Die Taten legen Jahre zurück. Gras sei drüber gewachsen. Er zeigt einen Zeitungsausschnitt, in dem die Bevölkerung zur Mithilfe aufgerufen wird und schließt daraus, die Ermittler wissen noch nichts Konkretes. Nur seine Frau mache ihm Sorgen. Er habe ihr wiederholt Schmuck, Kleidung und eine Armbanduhr geschenkt, die aus den Straftaten stammen könnten. Sie dürfe nun also auf keinen Fall von der Polizei vernommen werden. Dort, so glaubt er, würde sie nicht standhalten können und alles sagen. Was Hoffmann nicht weiß, er teilt seine Zelle mit einem V-Mann. Und der dokumentiert alles für die Ermittler. Auch das, was in der Nacht passiert. Denn Hoffmann leidet unter Albträumen. Wiederholt ruft er im Schlaf: Rudolf, warum hast du mich verraten? Der Schwur, den Pleyel gebrochen hat, lässt Hoffmann auch im Schlaf nicht los.
Pleyel schläft ausgezeichnet in Haft. Und überhaupt genießt er die laufenden Ermittlungen. Bei einem Ortstermin, so berichtet der Oberstaatsanwalt später, habe Pleyel ein sehr aufgeräumtes, man kann sagen lustiges Wesen gezeigt und schien offenbar in der Erinnerung an seine furchtbaren Mordtaten zu schwelgen. Pleyel bedauert die Morde nicht. Ganz im Gegenteil. Er sagt, die Frauen seien selbst schuld gewesen, dass sie an seinen Verletzungen starben. Aber die Ermittler müssen nicht nur seine Mordschilderungen aushalten. Da ist auch sein lüsternes Gieren nach allem, was ihn sexuell stimulieren könnte. Und der sadistische Genuss, den er dabei offensichtlich empfindet. Während einer der Vernehmungen erscheint eine Polizeiangestellte mit einer Kaffeekanne und bietet auch Pleyel eine Tasse an. Sie steht vorgebeugt neben ihm, um einzuschenken. Pleyel wird knallrot. Er springt auf und läuft in die angrenzende Toilette. Nachdem die Frau den Raum verlassen hat, wird Pleyel zurückgeholt und gefragt, was es mit seinem heftigen Erregungszustand auf sich habe. »Mensch, das ist mein Fall«, sagt Pleyel. »Die hat mich aufgeregt und wenn ich mich nicht beherrschen könnte, hätte ich die Schreibmaschine genommen und dieser Frau auf den Dates gehauen.«
Okay, lass uns nochmal kurz über die Ermittlung sprechen. Da passiert ja gerade richtig viel mit den Briefen aus ganz Deutschland von anderen Mordkommissionen und so. Aber ich glaube, wir sollten nochmal drauf eingehen, wie das damals mit der Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Zonen tatsächlich ablief.
Ja, unbedingt. Also wir haben ja auf der einen Seite die britische Besatzungszone und auf der anderen die sowjetische. Und jede Zone für sich hatte natürlich Polizeikräfte, aber die haben nicht miteinander gearbeitet oder sich verständigt. Also heutzutage ist es ja so, dass es in Behörden, in Grenznähe beispielsweise, auch immer Beamte des Nachbarlandes gibt, ja, um einfach im Sinne einer grenzübergreifenden Ermittlung schnell handlungsfähig und auch informiert zu sein. Das gab es so damals nicht.
In der Recherche zum Fall haben wir auch davon gelesen, dass es in dem Fall mit der Frau mit dem abgetrennten Kopf wohl so war, dass sich die Ostpolizei von sich aus an die westlichen Ermittler gewandt hatte, so nach dem Motto: Wir haben ja was gefunden, lass uns doch kooperieren. Es wurde dann auch ein Treffen zum Austausch ausgemacht, aber zu dem verabredeten Termin ist dann einfach kein westlicher Ermittler erschienen. Ja, das war es dann auch schon wieder mit der Zusammenarbeit, bevor sie eigentlich überhaupt angefangen hat.
Genau, und das ist vermutlich auch der Grund, warum es am Ende ja nicht die Ermittlungen sind, die Pleyel überführen, sondern seine eigenen Geständnisse. Wenn er die so nicht abgelegt hätte und nach den 12 Jahren für den Mord an Hermann Bennen aus dem Zuchthaus entlassen worden wäre, also muss man ganz ehrlich sagen, gut möglich, dass da die Mordserie einfach weitergegangen wäre.
So, apropos Zuchthaus, wir wollen zu unserer Ortsauflösung dieser Folge kommen. Wir stehen nämlich gerade vor den Gefängnismauern der JVA Celle. Das ist das Hochsicherheitsgefängnis in Niedersachsen. Hier saß Pleyel damals während der Ermittlungen in Haft. Und übrigens, Bilder und Videos von hier findet ihr wie immer unter mordvorort-podcast bei Instagram und TikTok.
Und ich beschreibe einfach mal, die JVA liegt gefühlt total zentral in Celle, in einem Wohngebiet und direkt an einem Fluss. Und wenn man hier so an den Mauern entlang geht, dann denkt man schon erstmal, okay, total imposant. Und dann kommt man auf der einen Seite zu so einem historischen Trakt, ja, mit einem wirklich schönen Eingangsbereich, mit Tor. Sieht ja fast ein bisschen schlossähnlich aus, wenn da dann nicht der Stacheldraht im Hintergrund wäre. Und direkt gegenüber von diesem Tor liegt dann quasi noch so eine kleine Parkanlage. Also es ist total malerisch.
Und das mit dem historischen Trakt kommt nicht von ungefähr, denn die JVA Celle ist das älteste noch in Betrieb befindliche Gefängnis Deutschlands und wird schon seit über 300 Jahren durchgehend als Strafanstalt genutzt.
Und damals hieß die JVA Celle Werk, Zucht und Tollhaus. Und das muss ja vielleicht nochmal ganz kurz erklärt werden. Die Zuchthausstrafe war damals nämlich eine eigene Strafform. Das war eine Strafe, die härter als, ja, ich sag jetzt mal, normales Gefängnis war. Im Zuchthaus gab es Zwangsarbeit, strengere Regeln und die Insassen hatten weniger Rechte. Damit war das Zuchthaus dann quasi die härteste Stufe unterhalb der Todesstrafe. Und 1969 wurde die Zuchthausstrafe dann abgeschafft.
Zurück zu Pleil. Jetzt kommen wir nämlich zu etwas, das sich hinter den Mauern abgespielt hat, während er hier einsaß. Nicht nur die Außenwelt erfährt nämlich von seinen Geständnissen, auch Pleils Eltern hören zum ersten Mal von den Taten ihres Sohnes und sie schreiben ihm einen Brief.
Ja, was da drin steht, ist echt... Naja, also in aller Kürze, seine Eltern schreiben Pleil, dass sie zu ihm stehen, aber er habe das vierte Gebot vergessen. Und das vierte Gebot lautet nicht, du sollst nicht töten, wie man jetzt wahrscheinlich vermutet hätte, sondern es lautet, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Also ganz klar, die Eltern bemängeln hier nicht, dass Pleil getötet hat, sondern dass er den beiden nicht mit Respekt und Ehrfurcht begegnet wäre.
Das zeigt, glaube ich, ganz gut, in welcher Realität die gelebt haben müssen. Die wusste wahrscheinlich auch nur das, was in der Zeitung stand, und das war schon schlimm genug. Aber ob sie das wirkliche Ausmaß kannten, weiß man nicht. Und ehrlich gesagt will ich mir auch gar nicht vorstellen, wie das ist, wenn du erfährst, dass dein Sohn Serienmörder ist.
Absolut. So, harter Cut. Bevor jetzt die Ermittlungen abgeschlossen werden können und es zur Anklage kommt, muss noch eine ganz zentrale Frage beantwortet werden.
Ist Rudolf Pleil für seine Taten verantwortlich zu machen oder gilt er als unzurechnungsfähig? Um das herauszufinden, wird Pleil für 10 Wochen in die Landesheilanstalt Königslutter verlegt. Der zuständige Gutachter ist Dr. Fritz Barnsdorf. Was er in diesen 10 Wochen erlebt, wird er als das Verstörendste beschreiben, was ihm in seiner gesamten Karriere begegnet ist.
Pleil fühlt sich in der Anstalt sichtlich wohl. Wohler als im Zuchthaus. Hier gibt es mehr Bewegungsfreiheit, mehr Abwechslung und vor allem, er hat ein Publikum. Die Anwesenheit einer Protokollantin regt ihn dazu an, möglichst drastisch und eindeutig über sexuelle Vorgänge zu sprechen. Und er verlangt nach einem Buch mit Aktaufnahmen, damit er, wie er es ausdrückt, geschlechtlich leistungsfähig bleibe. In den psychologischen Tests zeigt sich, dass Pleils Schulbildung unter dem Durchschnitt liegt. Aber in einem Bereich schneidet er auffällig gut ab. Bei der Einordnung von Eigentums- und Tötungsdelikten nach Recht und ethischer Schwere. Er weiß genau, was richtig und was falsch ist. Er kennt die ethischen Begriffe. Aber, und das ist der entscheidende Punkt, sie betreffen ihn nicht. Barnsdorf wird es später so beschreiben. Als hätte man ihm die Grammatik einer Sprache beigebracht, die er fehlerfrei aufsagen kann, ohne auch nur ein Wort davon zu fühlen.
Doch der aufschlussreichste Moment in der gesamten Begutachtung ist der Alkoholreaktionstest. Die Ärzte wollen herausfinden, wie Pleil unter Alkoholeinfluss reagiert, denn bei vielen seiner Taten war er betrunken. Der Test wird für den frühen Morgen angesetzt, auf nüchternen Magen. Pleil erfährt am Abend zuvor davon, dass er am nächsten Tag Alkohol trinken darf. Er kann vor Vorfreude kaum schlafen. Am Morgen sitzt er den Ärzten gegenüber. Vor ihm steht ein halber Liter 50%iger Alkohol mit Zuckerzusatz. Alle 8 bis 10 Minuten erhält Pleil eine Menge von 20 Millilitern. Dazwischen stellen die Ärzte Fragen zum Haftleben und zu den Taten. Insgesamt dauert der Test 3 Stunden inklusive 2 15-minütiger Pausen. Pleil will am liebsten sofort ansetzen und den Alkohol in einem Zug austrinken. Aber die Ärzte bestehen darauf, dass er schluckweise trinkt. Er fügt sich widerwillig. Mit jeder weiteren Portion wird Pleil lockerer, dann enthemmter, dann entgleisend. Barnsdorf dokumentiert akribisch, wie der Alkohol Pleils Fassade Stück für Stück auflöst. Pleil beginnt, Dinge zu erzählen, die er vorher nie gesagt hat. Er spricht zum ersten Mal ausführlich über Karl Hoffmann und den Vorfall, den wir aus Folge 4 kennen, wie Hoffmann einer bewusstlosen Frau den Kopf vom Rumpf trennte. Pleil fertigt sogar eine Zeichnung an, die zeigen soll, wo Hoffmann den Kopf im Wald verschwinden ließ. Dann steht Pleil, mittlerweile deutlich angetrunken, auf. Er nimmt seine Jacke und seine Hose, breitet sie auf dem Boden aus und formt daraus die Silhouette eines menschlichen Körpers. Dann beginnt er eine Pantomime aufzuführen. Er spielt die Szene von Hoffmann und der Frau vor, die Erschlagung und die anschließende sexuelle Misshandlung. Und während er das tut, kichert er genießerisch vor sich hin. Barnsdorf wird später schreiben, er habe noch nie so grauenhaft deutlich die abnorme Triebentladung sich enthüllen sehen, wie in dieser Szene.
Was die Ärzte in diesen 10 Wochen zusammentragen, ergibt ein Bild, das so widersprüchlich ist wie Pleil selbst. Er ist intelligent genug, um die moralischen Regeln der Gesellschaft zu verstehen. Aber diese Regeln greifen bei ihm nicht. Barnsdorf charakterisiert Pleil als ein, Zitat, bedenkenloses Triebwesen, dem das eigentlich Menschliche fast völlig fehle. Er ist kein klassisch Geisteskranker, er hat keine Wahnvorstellungen, keine Halluzinationen. Aber normal ist er auch nicht. Zitat Ende. Die Ärzte bestätigen eine leichte angeborene Epilepsie. Es gibt epileptische Dämmerzustände, in denen Betroffene gewalttätig werden können und sich danach nicht mehr erinnern. Pleil kann die allermeisten seiner Taten in allen Einzelheiten schildern. Er beschreibt die Tatorte genau. Ein epileptischer Dämmerzustand kommt deshalb nur bei einem einzigen Mord in Frage. Seine Sexualität bezeichnen die Ärzte als abnorm, aber nicht als krank. Er sei ein Sadist, der durch Gewalttaten die höchste Form sexueller Befriedigung suche. Einem unwiderstehlichen Zwang sei er dabei aber nicht unterworfen gewesen. Trotzdem kommt Barnsdorf zu dem Ergebnis, verminderte Zurechnungsfähigkeit nach § 51 Absatz 2 des Strafgesetzbuches. Okay, also, lass uns noch mal kurz einordnen, was da jetzt gerade passiert ist. Also das Gutachten sagt, Pleil ist nicht voll schuldfähig, er versteht zwar, was er tut, aber seine Steuerungsfähigkeit ist eingeschränkt. Und wenn das Gericht jetzt im Prozess diesem Ergebnis folgen würde, dann würde das bedeuten, Pleil käme nicht in Haft, sondern in eine Heilanstalt.
Und über Heilanstalten haben wir in unseren vorherigen Staffeln schon ausgiebig gesprochen. Auch bei Fritz Hamann, Staffel 1, wurde darüber diskutiert, ob er in Haft muss oder er in eine Heilanstalt kommt. Und um das nochmal ins Verhältnis zu setzen, Hamann wollte unbedingt sogar lieber ins Gefängnis, weil die Zustände und Methoden in den Heilanstalten, ja, alles andere als gut waren damals.
Und es gibt sogar noch mehr Parallelen zum Fall Hamann, denn auch Hamann hatte Epilepsie. Und das ist nicht nur uns aufgefallen, sondern auch Barnsdorf damals. Der hätte für sein Gutachten über Pleil nämlich tatsächlich gerne die Unterlagen zum Hamann-Fall vorliegen gehabt, ja, um da einfach Referenzen ziehen zu können oder auch Parallelen zu vergleichen.
Unterschied ist, wir konnten im Archiv alles nachlesen, aber er damals, obwohl es für Barnsdorf wahrscheinlich deutlich wichtiger gewesen wäre, leider nicht. Er hat die Akten damals nicht bekommen.
Genau, und jetzt könnte man ja denken, okay, Epilepsie, das ist doch eine Erkrankung, das muss doch Auswirkungen auf die Schuldfähigkeit haben, aber so einfach ist das nicht. Barnsdorf hat es damals in seinem Gutachten nochmal ganz klar formuliert, Epilepsie allein berechtigt nach dem wissenschaftlichen Stand nicht dazu, automatisch eine verminderte Zurechnungsfähigkeit anzunehmen. Es ist nämlich so, dass die Frage entscheidend ist, ob der Täter zum Tatzeitpunkt in einem sogenannten Dämmerzustand gehandelt hat. Also quasi in einem Zustand, in dem der Täter dann gar nicht bewusst gesteuert hat.
Und das ist übrigens auch heute noch so. Der alte Paragraph 51, der damals galt, wurde 1975 aufgeteilt in die heutigen Paragraphen 20 und 21 im Strafgesetzbuch. Aber das Prinzip ist das gleiche geblieben. Epilepsie kann im juristischen Sinne als krankhafte seelische Störung in die Beurteilung einfließen. Aber sie führt nicht automatisch dazu, dass jemand als schuldunfähig oder vermindert schuldunfähig gilt. Es kommt immer auf den konkreten Einzelfall an. Also die Frage, die Barnsdorf damals gestellt hat, hat er während eines Anfalls gehandelt, ja oder nein? Das ist im Kern dieselbe Frage, die auch heute noch gestellt wird.
Was die ganze Sache aber nochmal auf eine andere Ebene hebt, bei Hamann damals kam der Gutachter zu dem Ergebnis, dass Hamann voll zurechnungsfähig sei. Bei Plei kommen die Gutachter jetzt zum gegenteiligen Ergebnis, verminderte Zurechnungsfähigkeit. Ja, und jetzt geht es darum, was macht das Gericht im Prozess mit diesen Erkenntnissen?
Nach über 2 Jahren körperlich und seelisch zermürbender Ermittlungsarbeit beginnt am 31. Oktober 1950 in Braunschweig der Prozess gegen Kleil, Hoffmann und Schüssler. Es ist der Sensationsprozess der Nachkriegsgeschichte. Kleil ist wegen 10-fachen Mordes angeklagt, Hoffmann in 7 Fällen wegen Mordes und Schüssler in 2 Fällen. Der Gerichtssaal ist bis auf den letzten Platz besetzt. Journalisten drängen sich in den Reihen. Sogar ausländische Zeitungen haben Reporter geschickt. Während sich Hoffmann und Schüssler unauffällig verhalten, betritt Pleil den Gerichtssaal wie ein Hauptdarsteller, der endlich seine Bühne gefunden hat. Er trägt einen Anzug mit Schlips, die Haare sind frisch rasiert und mit Gel nach hinten gekämmt. Er wirkt nicht wie ein Angeklagter, der um sein Urteil fürchtet, er wirkt wie jemand, der diesen Moment genießt. Gut gelaunt sitzt er zwischen 2 uniformierten Beamten auf der Anklagebank. Immer wieder stört er den Prozess durch Zwischenrufe. Dann posiert er für die Journalisten und lässt sich mit einem breiten Papierstreifen fotografieren, auf dem untereinander die Orte stehen, an denen er gemordet haben will. Er reicht ihm von der Schulter bis über den Gürtel hinunter. Doch seine Augen gelten nicht nur den Journalisten. Pleil beobachtet vor allem die weiblichen Zuschauer.
Gleich zu Beginn des Prozesses gibt es ein Eklat. Das Gutachten von Barnsdorf darf nicht verwendet werden. Der Grund? Barnsdorf hat einen langen Artikel im Spiegel veröffentlicht, in dem er Details aus der Begutachtung preisgibt. Es besteht der Verdacht der Befangenheit. Barnsdorf wird vom Verfahren ausgeschlossen und der Spiegelartikel vor Gericht verlesen. Eigentlich soll für die Verlesung des Artikels die Öffentlichkeit ausgeschlossen werden. Doch in diesem Moment springt Pleil auf. Die Zeitung kann man ja überall kaufen, ruft er in den Saal. Je mehr Menschen über ihn hören und lesen, desto besser. Es ist nicht das einzige Mal, dass Pleil kundtun wird, wenn ihm etwas im Prozess missfällt. Wenn er mit etwas in der Verhandlung nicht einverstanden ist, schreibt er dem Richter im Anschluss Briefe.
Im Prozess können nur wenige Zeugen vernommen werden. Unter ihnen sind Lydia Schmidt, Reinhold Kalbowski, Elvira Glöde und Gretel. Gretel ist inzwischen mit einem anderen Mann verheiratet. Mit großer Scham und voller Angst, dass ihr jetziger Mann davon erfahren könnte, erzählt sie von Pleils brutalen Praktiken im Bett. Die inzwischen 14-jährige Elvira identifiziert unter den Beweisstücken im Gerichtssaal ein paar Schuhe als die ihrer Mutter. Und Lydia Schmidt schildert ihre traumatischen Erlebnisse mit Pleil und Schüssler bei der Grenzüberquerung. Schüssler gibt seine Beteiligung bei 2 Mordtaten sowie 2 versuchten Morden zu. Hoffmann bestreitet bis Prozessende jegliche Beteiligung seinerseits.
3 Wochen nach Beginn des Prozesses, am 17. November 1950, verkündet das Schwurgericht sein Urteil. Und es fällt eine Entscheidung, die von der Einschätzung der Gutachter abweicht. Pleil ist aus Sicht des Gerichts voll schuldfähig. Er wird des 9-fachen Mordes schuldig gesprochen und erhält lebenslänglich. Auch Hoffmann und Schüssler erhalten lebenslänglich. Hoffmann für 6-fachen Mord, Schüssler für 2.
Was passiert mit einem Mann, der für das Töten lebt, wenn er nie wieder töten kann? In der nächsten Folge schauen wir auf die Jahre nach dem Urteil. Was geschieht hinter Gefängnismauern, wenn die Kameras aus sind, die Journalisten weg und niemand mehr hinschaut?
Im Nebel flüstert kalter Wind, die Tannen sind wie stumme Wachen. Der Boden schwarz, der Weg verrinnt, dort, wo wir uns Beine machen.
Durch den Wald, kein Laut, kein Licht, wo der Osten schweigt und der Westen spricht. Nur der Mond kennt unser Ziel. Sein kaltes Auge bleibt nicht still durch den Wald. Durch den Wald.
Ein Schritt, ein Ast, der leise bricht, ein Knall hallt fern im alten Tale. Wir halten still, doch wagen's nicht, zu träumen von dem nächsten Male. Das Herz schlägt wild, der Atem. Ein Schatten zieht, wo keiner trat. Die Stille trägt verlorene Seelen.
Mord vor Ort ist eine private Produktion von Kerstin Hess und Tobias Bindhammer. Moderation, Recherche und Content: Kerstin Hess und Tobias Bindhammer. Musik: Pixabay und erstellt mit Suno. Vielen Dank an das Ingenieurbüro Hess und an alle Unterstützerinnen und Unterstützer.
Folgt dem Podcast, lasst einen Kommentar da und aktiviert die Glocke, damit ihr keine Folge verpasst. Neue Folgen gibt es jeden Donnerstag auf der Streaming-Plattform eurer Wahl. Für mehr Einblicke folgt uns bei TikTok oder Instagram unter mordvorort_podcast.